Herzlich willkommen bei Nachtflug bei unserem Express Night Talk. Heute mit Professor Ralf Schöllhammer vom MCC Budapest, wie gewöhnt. Und Bernhard Heinzelmeier ist uns heute aus Hamburg zugeschaltet. Vielen Dank an die beiden Herren fürs Kommen. Ja, Fake News, das ist ja was, was den privaten Medien des Öfteren vorgeworfen wird und auch den Social-Media-Kanälen. Die ARD, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, hat jetzt allerdings auch etwas geliefert, was nicht schlecht ist. Herr Professor Schöllhammer, offenbar hat die ARD Komparsen verwendet, um sie als geläuterte AfD-Wähler darzustellen.
Ja, es ist, also was momentan in Deutschland stattfindet, ist ja schon beeindruckend, weil es ist der ARD ähnlich wie der ORF in Österreich und das ZDF sind ja aus Gebühren finanzierte Fernsehsender, die ja eigentlich einen öffentlichen Auftrag haben. Und dass die sich dann eigentlich als Schützenhelfer im Wahlkampf betätigen, gegen eine bestimmte Partei und für alle anderen Parteien, ist unglaublich. Und wie Sie richtig sagen, anscheinend war es in Brandenburg nicht möglich, 100 Personen zu finden und dass unter diesen 100 Personen tatsächlich ein paar Menschen sind, die nicht die AfD wählen wollen oder wählen würden. Also eine Geschichte war, jemand ist vorgestellt worden, das finde ich war eigentlich das Schlimmste.
Aber vielleicht sagen wir mal ganz kurz, was genau passiert ist, weil ich glaube, diese Geschichte lustigerweise ist jetzt gar nicht so groß in die Medien gekommen. Wir machen sie natürlich trotzdem, aber die ARD hat einen Bericht gebracht.
Es war eine Sendung, es war praktisch wie so ein bisschen wie die Millionenshow, also so eine Sendung mit so Kassen, der Heinzelmeier, ich glaube, so Kassen, die 100 oder irgendwas.
Und das sind die 100 Kassen.
Ja, genau. Und da ist eben darum gegangen, vor der Wahl in Brandenburg, dass man eben der Bevölkerung nur mal ins Gewissen spricht, ob vielleicht wirklich die AfD die richtige Wahl ist. Aber anscheinend hat man keinen authentischen Bürger gefunden oder keine authentische Bürgerin, die sich ins Gewissen sprechen lassen wollte. Und eine Person, das habe ich ganz lustig gefunden, die ist vorgestellt worden als Bürokaufmann, der geläutert ist, der noch einmal in sich gegangen ist.
Und diese Personen hätten dann erklären sollen, sozusagen vor laufender Kamera, warum sie eigentlich die AfD wählen wollten, aber jetzt davon abgekommen sind.
Genau, aber dieser besagte Bürokaufmann zum Beispiel, zum Glück gibt es ja auch so wie in den Express, auch in Deutschland Medien, die ihre Aufgabe noch ernst nehmen, der war dann sehr leicht zu finden auf einer Homepage für Schauspieler. Also dass der war ein Komparse.
Also die ARD hat einen Schauspieler engagiert, um einen geläuterten AfD-Wähler darzustellen.
Die ARD sagt jetzt, sie haben von dem alles nichts gewusst. Ich glaube, man hat jetzt 14 Personen identifiziert. Es waren Schauspieler, Mitglieder der Grünen, Mitglieder der SPD, Mitglieder der Linkspartei, die überraschenderweise nicht überraschenderweise nichts Positives über die AfD zu sagen hatten. Der ARD, das war alles ein Riesenmissverständnis, man hat von alledem nichts gewusst. Ja, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber...
Bernhard Heinzelmeier, ist das in Deutschland, das ist ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte, ist das in Deutschland überhaupt irgendwie in den Medien angekommen?
Naja, also wenn man Deutschland und Österreich vergleicht, und hier wäre eine gute Möglichkeit dazu, weil ja einen großen Teil meines Lebens oder den größten sogar hier in Deutschland verbringe. Also es ist eine unglaubliche Differenz. Es wird schon in Österreich gegen die FPÖ gehetzt und mobil gemacht. Und wenn man sich anschaut, welche Fotos von Herbert Kickl veröffentlicht werden, die sind immer Meuchelfotos, nicht? Das ist aber alles kein Vergleich zu dem, was in Deutschland passiert. Also in Deutschland gibt es eine immer größer werdende Gruppe von NGOs, die staatlich finanziert werden und die mehr oder weniger Jagd auf die AfD machen. Wir haben jetzt den Fall in Augsburg, wo zwei AfD-Mandatare per Flugblatt verfolgt werden von der linksradikalen Antifa unter der Zustimmung der gesamten Medienlandschaft. Da werden die Adressen bekannt gegeben, sogar die Autonummern. Ja. Also das ist ein Szenario, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und an der Spitze dieser Hetzkampagne steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also dort werden, das geht ja schon über Monate, wenn Leute interviewt werden, zum Beispiel zur AfD oder zu den nächsten Wahlen, stellt sich dann heraus, dass das Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind. Also das heißt, man sucht sich schon die Interviewpartner heraus. Und der Höhepunkt ist jetzt diese Sendung, die 100, wo man glaube ich schon 14 Leute identifiziert hat, die entweder von der Sozialdemokratischen Partei waren, sogar Spitzenfunktionäre der Linkspartei, die schon so Art Clubvorsitzende in einem Landesparlament waren, die werden da eingeschleust und man nimmt dann noch Leute von einer Castingagentur. Das sind zwei Leute gewesen, ja. Und der eine davon, der hat dann vorgespielt den Gesinnungswandel. Der ist zuerst als AfD-Wähler gekommen, dann hat man ihm Informationen über die AfD gegeben und dann hat er vor laufender Kamera gesagt, also jetzt hält er die AfD für gefährlich und er wird das nicht mehr weitermachen. Also die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das ist ein Skandal. Das ist nicht nur ein Skandal, weil es dort ja am laufenden Band zu Fällen kommt, die unglaublich sind. Wir haben ja den Skandal mit Intendanten gehabt, die also mörderisch verdienen und unglaubliche Verträge haben. Ja. Und seit dieser Jagd auf die AfD aufgerufen worden ist, stehen die im Vordergrund und sie verdrehen alles. Also das heißt, man kann nimmer mehr davon reden, dass das ein unparteiischer, öffentlicher Medienkörper ist, sondern das ist einfach ein Instrument, das halt die Ampelkoalition in der Hand hat, ja, um die AfD fertig zu machen.
Die sogenannte Brandmauer gegen die AfD ist ja doch in Deutschland deutlich stärker als Ähnliches in Österreich gegen die FPÖ. Also ich war jetzt letzte Woche bei einer Diskussion mit Christian Lindner, der ja liberal ist, also definitiv nicht links und natürlich auch in der zurzeitigen Ampelkoalition mit seinen Anliegen überhaupt nicht mehr durchdringt. Aber auch der schließt kategorisch irgendeine Zusammenarbeit mit der AfD auch und interessanter aus und auch mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Also die AfD hat in Deutschland, hat man den Eindruck, jetzt auch unter den bürgerlichen Liberalen wirklich überhaupt keine Möglichkeit, in irgendeine Regierungsverantwortung zu kommen. Hat das auch ein bisschen mit den Medien zu tun, dass sich das so verfestigt dort?
Nee, ich würde mal so sagen, der Herr Christian Lindner und das bürgerlich-liberale Lager, was er vertritt, die werden auch von den Wählern wahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl kategorisch vom Bundestag
ausgeschlossen. Ja, aber das bringt ihn trotzdem nicht dazu, dass er, weil meine Frage an ihn war dann, wie wird man versuchen, wieder eine bürgerliche Koalition, jetzt egal mit welcher Partei, zusammenzubekommen, um halt auch wieder thematisch durchzudringen, aber auch das ist alles völlig egal. Hauptsache ist es nicht die AfD.
Ja, aber die AfD, da haben Sie völlig recht, aber die AfD ist ja bürgerliche Partei. Das Parteiprogramm der AfD, schaut sich ja niemand mehr Parteiprogramme an, habe ich das Gefühl, das Parteiprogramm der AfD ist praktisch die CDU-CSU von den 1980ern. Jetzt kann man sagen, oh mein Gott, die wollen zurück in die Vergangenheit, aber wenn man sich ansieht, was in den letzten 30 Jahren in Deutschland passiert ist, ja, da verstehe ich, warum viele Menschen sagen, eigentlich war die Politik bei uns oder generell die Konstellation des Landes in den 80ern und frühen 90ern besser als wir jetzt. Aber diese Brandmauer wird ja immer mehr zu einem, ich sage es mal, ein Brandgefängnis für die entsprechenden Parteien. Wir haben am Sonntag Wahlen in Brandenburg, wir haben kurz vor der Sendung über die Umfragen gesprochen. So wie es aussieht, wird die AfD, vielleicht ändert sich doch noch was, aber ich glaube, dass so Sendungen wie das von der ARD, das hilft der AfD und das zu Recht, weil die Menschen natürlich sagen, wollt ihr uns zum Narren halten? Also wenn praktisch sich im angeblich liberaldemokratischen Deutschland die öffentlichen Medien verhalten, wie damals die aktuelle Kamera in der DDR, da muss ich ja fast sagen, als Hygieneprozess, als Immunreaktion einer Demokratie, muss der Wähler dann diesen Institutionen eine Absage erteilt. Also für mich wäre das, wenn ich in Deutschland leben würde und dort wahlberechtigt wäre, wäre das eigentlich ein direkter Aufruf, die AfD zu wählen, weil sie sagen, so leicht lassen wir uns nicht manipulieren. Aber dieses Ausschließen, ähnlich wie in Österreich mit der FPÖ, du bekommst die Partei damit nicht klein, weil was die AfD anspricht, was die FPÖ bei uns anspricht, den Menschen sind diese Themen wichtig. Und das ist, glaube ich, was man nicht mehr von der Hand
halten
kann.
Aber vielleicht kommen wir noch einmal ganz kurz, bevor wir dann zum Thema Wahlen in Brandenburg gehen, noch einmal ganz kurz zurück zur Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Bernhard Heinzelmeier, kann man den ORF jetzt schon vergleichen mit einer ARD? Sehen Sie das so, dass da sozusagen diese Gesinnung auch schon so stark durchkommt, oder sind wir da in Österreich doch noch ein bisschen privilegiert und man bemüht sich doch noch um eine gewisse Äquidistanz?
Also in Österreich ist der ORF ist nicht mit der ARD zu vergleichen. Also das ist ein Hort der Objektivität im Vergleich zur ARD. Also die ARD, ZDF, die Landesanstalten, die sind ja eine Kampforganisation gegen rechts geworden, und es wird dort eine rechtskonservative konservative Partei, ja, die dort und da sicher problematische Einsprengsel hat, aber das haben andere Parteien auch. Also wenn Sie die SPÖ, den Herrn Babler, der aus der Stamokap-Bewegung kommt und an anti-israelischen Demonstrationen teilgenommen hat, leisten kann, ja, dann sieht man, dass jede Partei einen nahen Rand hat, und da gibt es halt Parteien, da ist dann der Obernaher der Vorsitzende, nicht? Aber das ist natürlich bei der AfD genauso. Aber es wird nicht differenziert über die AfD berichtet. Und was mir vor allem auf die Nerven geht, das sind immer diese Gleichsetzungen mit dem Faschismus und mit Hitler. Das wird ja auch jetzt schon in Österreich gemacht, dass hinter Kickl gern immer der Hitler eingeblendet wird. Also das ist alles höchst unseriös, und die Bürger werden behandelt wie Trotteln. Und das muss man sagen, das ist in Österreich bei Weitem besser. Also obwohl auch der ORF natürlich durchsetzt ist mit linken, linksgrünen Journalisten, das sind 60, 70, 80%, wir kennen es ja von den Betriebsratswahlen, wer da gewählt wird, da gibt es ja kaum mehr jemanden, der ÖVP wählt oder FPÖ schon gar nicht, die sind eh schon alle rausgesäubert. Aber die Leute halten sich mehr zurück, und im ARD, also im öffentlich-rechtlichen in Deutschland, ist eine unverhohlene Parteinahme, und man hat wirklich den Eindruck, dass man hier kurz vor einem neuen Totalitarismus steht, und jeder, der sich nicht zur FDP, zur SPD oder zu den Grünen bekennt, der steht schon in einem problematischen Licht, weil es wird ja selbst schon die CDU immer mehr in diese Richtung geframed, ja. Also Deutschland ist auf dem Weg zu einer autoritären Demokratie. Also mehr kann man dazu nicht sagen.
Aber der Aufschrei der Deutschen ist zumindest in den Medien jetzt entmollend, weil man hört jetzt wenig davon, und dieser große Widerstand, dass man sagt, also ich habe es auch verfolgt dann bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen, die Berichterstattung der ARD hat mich auch gewundert. Also selbst wenn man da jetzt gar nicht so mit einem Vorurteil reingeht und man hört sich das an, denkt man sich nach 10 Minuten, das ist eine merkwürdig unausgewogene Berichterstattung. Aber offenbar, also der ganz große Widerstand kommt noch nicht, dass die Bevölkerung wirklich sagt, wir finanzieren so etwas nicht.
Das stimmt. Ich meine, das war, glaube ich, doch nach der Wahl in Sachsen und in Thüringen, wie man das noch verglichen hat, das war am 1. September mit dem Einmarsch Deutschlands in Polen 1939.
Ja. Also das und es waren auch sehr viele Kleinigkeiten. Ich meine, das ist jetzt so der ganz große Saga gewesen, aber es war einfach die ganze Berichterstattung in jedem Detail gegen die AfD und für den Rest. Bei der CDU ist man sich noch nicht so ganz sicher,
wo man sich hinten soll. Jeder AfD-Politiker ist begrüßt worden mit, sie werden ja vom Verfassungsschutz als gesichert
in etwa
eingestuft.
So war es wirklich, ja. Also so hat es begonnen, bei jedem Gespräch.
Ich glaube, es gibt ja da so eine Art, ich nenne es jetzt einmal, und das ist in den USA übrigens ganz gleich, und der Herr Heinzelmann hat recht, bei uns ist es ein bisschen anders, aber es gibt eine Art mediale Wagenburg. Und das ist halt alles, was von wie eine Welle, alles, was von negativ von links kommt, das brandet dann eben gegen diese Felsen, gegen diese Wagenburg, aber dringt dann oft relativ schwierig nur zum Wähler durch, und ich glaube, dass viele Menschen sich die Sendungen auch gar nicht mehr ansehen. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen. Aber wir haben natürlich das Problem, dass die Menschen machen ja ihren Unmut dann eigentlich an der Wahlurne breit. Also bei der AfD, wenn man sich die letzten Umfragen ansieht, es teilt sich jetzt, war es in Thüringen oder in Sachsen so, sind es mittlerweile, glaube ich, knapp 60% sind Überzeugungswähler, 40% sind Protestwähler. Also auch da zeigt sich natürlich, dass du hast den genau gegenteiligen Effekt, weil genau wie Sie sagen, und wie der Heinzelmann gesagt hat, die Menschen sagen irgendwann, wir lassen uns nicht zum Narren halten, wir sind ja kompetent genug, selbst zu denken. Und wenn vor allem, es ist so plump, ich sage nichts, wenn man schon, das muss man fast eine Lanze brechen, für die DDR in einer gewissen Art und Weise, weil da hat man zumindest jeder gewusst, okay, das ist halt der Versuch, da wird gelogen, sie lügen, wir wissen, dass sie lügen, und man hat irgendwo da diese Einigkeit. Aber dass dann die öffentlich-rechtlichen Medien, vor allem in Deutschland, so tun, als wären sie objektiv und stellen dann eben zum Beispiel, es ist wirklich ein dermaßener Skandal, und du stellst einen Komparsen, einen Schauspieler an.
Ja, es ist
unglaublich.
Weil man ja auch eigentlich den privaten Medien ständig vorwirft von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen, dass sie Fake News verbreiten und dass das alles, also und auch auf Social Media, was auch natürlich zum Teil durchaus berechtigt ist, aber also schlimmer geht es ja nicht mehr. Also eine Castingagentur, die einen Komparsen anstellt, der dann irgendwas erzählt, also es geht ja nicht mehr geht einfach nicht mehr.
Es ist Betrug am Gebührenzahler, es ist eine Wählertäuschung, und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Auch AfD-Wähler zahlen ja in Deutschland die Gebühren an die öffentlich-rechtlichen Sender. Warum die eigentlich immer für den Kakao zahlen müssen, durch den sie dann gezogen werden, ist auch eine Frage, weil es geht eigentlich in Österreich ganz gleich es geht eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts an, wenn die Menschen wählen wollen. Das, die, wenn das Wahlrecht, genauso wie die Wahl selbst, ist ein, nennen Sie es mal ein bisschen übertrieben, ein heiliges Gut. Es ist nicht die Aufgabe des Journalismus, da aktivistisch den Menschen darüber aufzuklären, wen sie nicht wählen sollen oder wen sie wählen sollen.
Bernhard Heinzlmeier, sehen Sie das in Deutschland, dass sich jetzt langsam dieser Widerstand formiert gegen den öffentlich-rechtlichen? Weil in Österreich, muss man sagen, war ja gerade bei der Einführung der Haushaltsabgabe, da hatten wir eine ganz lustige Geschichte auf Express.at, dass auch ein Blinder mittlerweile die Haushaltsabgabe zu bezahlen hat. Also da gibt es schon ganz groteske Ausformungen. Aber wird der Widerstand in Deutschland jetzt langsam größer? Dass, weil in Österreich sagen ja doch viele Leute, den ORF schaue ich mir einfach nicht mehr an, das interessiert mich einfach nicht mehr und ich will das auch nicht zahlen. Aber in Deutschland habe ich jetzt den Eindruck, hat sich das noch nicht so verfestigt.
Also es ist eigentlich ein Skandal, nicht? Weil ich persönlich bin ja auch betroffen, ich habe keinen Fernseher, weder in der Firma noch zu Hause, keiner benutzt das Online-Angebot des ORF aus guten Gründen und wir müssen trotzdem die Zwangsabgabe bezahlen. Nicht? Und das ist in Deutschland genauso, aber nur das Problem ist, dass die Leute, die dagegen protestieren, einfach keine Öffentlichkeit bekommen, weil natürlich dieser Moloch, dieser Meinungsmoloch, das ist in Österreich halt der ORF mit einer Milliarde Budget. Also ich meine, was will man gegen die ausrichten und in Deutschland...
Ja, und auch noch einen guten Teil des Werbekuchens, muss man sagen, weil natürlich die Reichweite künstlich so hoch gehalten wird.
Ja, aber dieser Meinungsmoloch verhindert ja, dass über diese Themen diskutiert wird. Zum Beispiel das, was in der ARD da jetzt passiert ist, ja, das wird von den deutschen Medien totgeschwiegen. Das erfahrt man, wenn man auf Twitter schaut. Und jetzt sind ja alle bemüht, ja, Twitter stillzulegen. Also von Seiten der Grünen und von der SPD kommen da dauernd diese Initiativen, dass man sagt, da muss man die muss man beschränken. Das wird auch von der EU-Kommission Kommission gemacht. Also man will, dass auch dort ja, nur mehr Dinge gesagt werden dürfen, die also im Interesse der Regierung sind. Das ist übrigens genau das, man will die an die Kantare nehmen, ja, dass dort auch nur mehr Schweigen herrscht. Und wenn man keine Medienunterstützung hat, ja, dann können sie solche Bewegungen, kritische Bewegungen überhaupt nicht entfalten. Also das heißt, es wird alles tot und kaputt gemacht und man muss auch noch ein Wort zu dem Verfassungsschutz sagen, nicht? Also wenn jetzt die AfD als gesichert rechtsextrem zum Beispiel bezeichnet wird, dann ist das eine Institution, ja, die von der deutschen Bundesregierung und von den Landesregierungen besetzt wird. Also das heißt, wenn dort der CDU-Mann zum Beispiel sitzt, ja, und dann gibt halt die CDU dem die Anweisung, die AfD ist ab heute gesichert rechtsextrem. Oder wenn's die SPD ist, ist genau das Gleiche. Also man tut immer so, als wären das objektive Instanzen. Also weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch der Verfassungsschutz, ja, ist eine objektive Instanz, sondern sind politisch gesteuerte Einrichtungen und es wird den Bürgern vorgegaukelt, das würde da also objektiv geprüft und alle führend wieder abgewogen. Nein, es ist ein politisches Instrument, mit dem wird Parteipolitik gemacht. Das ist die große Problematik. Deswegen gibt es in Deutschland auch wenig Widerstand gegen das, was sich da im öffentlich-rechtlichen Bereich abspielt.
Was das zur Folge haben wird, das werden wir jetzt sehen bei den Wahlen in Brandenburg. Die sind ja kommenden Sonntag. Ja. Von den Meinungsumfragen schaut es zurzeit so aus, dass die AfD bei 28% liegt, die SPD bei 24%, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist bei 14%, die CDU bei 16%, also sind relativ knapp zusammen. Während die Linkspartei, die ja bei 10% war, aus dem Landtag fliegen würde, genauso wie die Grünen und auch die FDP würde nicht mehr reinkommen. Das ist auch eine große Verschiebung von der Linkspartei zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Gut, das haben wir jetzt schon des Öfteren gesehen, aber die AfD ist da wieder vorne. Das ist jetzt eigentlich die nächste Niederlage für die Ampelkoalition und der nächste Wahlerfolg der AfD, so wie es aussieht.
Ich meine, es ist ganz interessant, genau wie richtig erwähnen. In Deutschland findet es momentan noch primär auf Landesebene statt. In Österreich werden wir sehen, dann in einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche, wie es bei uns sein wird. Aber wir haben jetzt diese interessante Konstellation in immer mehr Ländern in Europa. In Frankreich wäre es ja ähnlich gewesen, wenn du das, das Wahlrecht nicht ein bisschen oder die Art, wie die Wahlen durchgeführt werden, nicht so absurd wäre, dass eigentlich die Parteien, die stärkste werden bei den Wahlen, diejenigen sind, gegen die jeder eine Brandmauer errichtet. Also da merkt man schon ein bisschen die Absurdität. Ich glaube, der Heinzelmeier hat ganz ein wichtiges Thema angesprochen. Es nehmen immer mehr die Versuche zu sagen, okay, wir können diesen Parteien inhaltlich nicht beikommen. Das heißt, wir müssen sie von der Kommunikation abschneiden. Und das stimmt zum Beispiel, was da bei der ARD passiert ist. Man kann das wirklich nicht genug betonen. Wenn es nicht die sozialen Medien geben würde, hätte man das nicht erfahren. Das war sein, weil sie sagt, interessant, die haben da 100 Personen aus der Bevölkerung herausgegriffen, durch Zufall ausgewählt und so sehen die das. Man hätte das nicht erfahren. Und da gibt es eben einen Hofreiter in Deutschland von den Grünen, der dann sagt, man wird auch versuchen müssen, da eben Twitter einschränken zu müssen, weil die ja wie Hass und Fehlinformationen verbreiten, wenn es wirklich momentan so ist. Sicher wird auf Twitter für Blödsinn auch verbreitet, aber die meisten Menschen sind
ja klug. Ja, ich werde ständig beschimpft auf Twitter.
Also ja, kenne ich auch. Aber da muss man erstens ein dickes Fell bekommen und das Zweite ist, die meisten Menschen können ja das trotzdem noch unterscheiden. Aber ich glaube, wie Sie richtig sagen, was da jetzt in Brandenburg passiert, man wird sich dann schon einmal überlegen müssen in Deutschland, ob man nicht inhaltlich sich mit dem auseinandersetzen sollte. Weil ich habe jetzt gesehen, in der Welt war das heute, die Ampelkoalition hat jetzt einen neuen Tiefstand erreicht. Also die haben nicht einmal nur 10% in der Zustimmung in der Bevölkerung. Und wenn natürlich dann die Regierung, die mit Ach und Krach sogar 5-6% an Zustimmung hat, und diese 5-6% sind wahrscheinlich eingetragene Grünwähler, und die anderen Parteien, die 30-40-50% bekommen, und dann sagen die 5%, wir müssen die 40% ausschließen. Man muss, glaube ich, kein Experte für Demokratie sein, um zu wissen, dass da irgendwas ein bisschen verkehrt läuft.
Bernhard Heinzelmeier, Sie sind ja in Deutschland zurzeit. Mit wie viel Spannung wird denn diese Wahl in Brandenburg erwartet? Oder sagt man, okay, Sachsen und Thüringen hat man ja jetzt schon vor 3 Wochen gesehen, das ist halt so ähnlich, da hat sich jetzt nichts verändert, da kann man mehr oder weniger nichts machen. Ampelkoalition sinkt weiter in der Zustimmung, die Bevölkerung ihr geben, und die AfD ist jetzt eben stärker. Oder versucht man da zu sagen, gut, Ostdeutschland ist anders als der Rest von Deutschland, das ist halt sehr, sehr spezifisch für die neuen Bundesländer?
Ja, also die Spannung ist nicht besonders groß, weil im Unterschied zu Österreicher in Deutschland die Meinungsumfragen relativ präzise sind und man kann sich darauf verlassen. In Österreich sind sie ja überhaupt nicht mehr zu einem PR-Instrument verkommen, wo jeder dann sein Institut hat, das ihm das macht, was ihm halt nützt. Ne? Aber das ist in Deutschland ganz, ganz anders, und deswegen weiß man ja sehr genau, dass es vielleicht in Sachsen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD gibt, aber das ist jetzt nach den neuesten Umfragen auch relativ unwahrscheinlich, weil da die AfD relativ komfortabel voranliegt. Also das heißt, Spannung ist eigentlich keine mehr drin, weil man weiß ja auch schon, was nach dieser Wahl passiert. Nach dieser Wahl werden sich alle anderen gegen die AfD verbünden. Das heißt, die AfD wird dort so vom Feld gehen, wie es vorher war, nämlich völlig machtlos. Ja? Also die haben ja nicht einmal mehr die Chance, dass sie in irgendein Landtagspräsidium oder sowas reinkommen, weil selbst das wird ihnen verunmöglicht, also diese Partei wird isoliert, und das werden sie halt jetzt dann dort, die Letzten, die es noch gibt. Ne? Also das sind dann die SPD, die CDU und das Bündnis Wagenknecht, ja? Die werden sie halt dann irgendwie zusammenschließen, um auch in Sachsen die AfD auszuschließen. Und das andere ist ja der helle Wahnsinn, weil die Ampelkoalition, die nimmt man ja nur mehr als Suizidkommando wahr, ja, wie man das aus den Monty Pythons Filmen kennt. Nicht? Also die geben sich auf offener Bühne, bringen sie die selbst um, weil ich meine, sie wissen genau, diese drei Parteien, was die Bevölkerung nicht will, und setzen aber immer noch einen drauf, ja, um der Bevölkerung zu zeigen, ihr könnt eigentlich sagen, was ihr wollt. Ja, und die Umfragen können ausgehen, wie sie ausgehen, wir bleiben weiter auf Kurs. Ja. Das heißt, das ist ein wütender Lauf der Lemminge in den Abgrund, und ich habe immer mehr das Gefühl, dass diese Ampel irgendwie so sektenhafte Züge annimmt, was auch an und für sich fürchterlich und beängstigend ist. Also die Spannung ist in Deutschland nicht besonders groß. Man weiß, dass bei den nächsten Wahlen die CDU einen triumphalen Sieg einfahren wird. Man hat ein bisschen bisschen Angst davor, dass sie wieder mit den Grünen koalieren, was, ja, was nicht unwahrscheinlich ist. Ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen eine Diskussion. Das heißt, das, was wir schon vorher gesagt haben, also das heißt, eine Wende zu einer Politik, die mehr rechts von der Mitte ist, wird wahrscheinlich auch mit der CDU nicht zu machen sein, weil die eben sehr, sehr offen für die Grünen ist und wir dann in Deutschland denselben Salat haben, den wir jetzt gerade in Österreich haben. Was in Wirklichkeit, und das Hauptproblem dabei ist, das muss man sagen, ja, das sind ja nicht diese ganzen Woken-Debatten, die sind uninteressant, das ist die Wirtschaftsvernichtung, ja, die diese Parteien betreiben. Also überall, wo die Grünen auftauchen, ist die Wirtschaft in Gefahr, und das sieht man in Deutschland und in Österreich, weil wir dort ja fatale Wirtschaftszahlen haben und zu den Schlusslichtern Europas schon gehören.
Ja, wir haben ja auch letzte Woche unsere INSA-Umfrage veröffentlicht. INSA ist ja auch ein deutsches Meinungsforschungsinstitut, das wir verwenden, weil wir eben ganz bewusst kein österreichisches nehmen wollen. Und da ist die FPÖ, die jetzt zwar 2% verloren hat, aber noch immer bei 28%, gefolgt von der ÖVP mit 24 und der SPÖ mit 21, die kleinen Parteien, also Grüne und Neos, sind in etwa gleich auf bei 9%. Also der Abstand, den wir hier sehen zwischen ÖVP und der FPÖ, ist doch noch relativ groß, während viele andere Meinungsumfragen bereits wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostizieren. Aber die Situation, Ralf Schöllhammer, ist ja eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Auch bei uns haben ja fast schon alle Parteien ausgeschlossen, mit der FPÖ in irgendeine Art von Regierungszusammenarbeit gehen zu wollen. Also eigentlich sehr vergleichbare Situationen in Österreich und in Deutschland zurzeit. Eigentlich schon eine paktierte Schwarz-Rot-Neos-Koalition, wie man immer wieder hört. Demokratiepolitisch macht es wahrscheinlich wenig Sinn, weil man könnte sich schon vorstellen, dass die Unzufriedenheit der Menschen, die die FPÖ wählen und sich dann halt überhaupt nicht mehr ernst genommen fühlen, dass die doch noch steigt.
Ja, absolut. Ich meine, nur ein letztes Wort zu Deutschland, weil der Heinzelmann hat es erwähnt. Man weiß ja auch dort, wie die Bevölkerung zu den Kernthemen Wirtschaft, Migration steht. Und das war in den letzten Wochen, das war ein bisschen in den Medien, ist ja der deutsche Kanzler Scholz nach Kenia gereist und ist auch nach Usbekistan und hat dort Abkommen geschlossen über den erleichterten Zuzug von Fachkräften. Und von Fachkräften und sogenannten Semi-Skilled, also halbfach.
Helfen Sie mir jetzt, also wie viele Menschen aus Kenia waren das? 250.000, habe ich das richtig
gesehen? Die Zahl habe ich auch gesehen. Also am Anfang waren es 25.000, dann waren es 250.000. Stop, mit der Zahl bin ich mir unsicher. Aber es ist wieder praktisch dieser Hohn der eigenen Bevölkerung gegenüber. Und das ist nur ganz kurz auch was zu erwähnen. Es ist ja auch eine Form des Neokolonialismus. Das heißt, ich gehe in diese Länder, die versuchen sich zu entwickeln, und dann ziehe ich denen die fähigsten und talentiertesten Menschen ab. Das ist ja, muss ich sagen, eigentlich auch, würde ich sagen, ein moralischer, verwerfliches Verhalten. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, es wird wirklich so spannend, weil ich glaube, in Österreich wirklich jedes Prozent dann zählt. Was ich damit meine ist, man kennt es ja, wir haben das damals erlebt mit Wolfgang Schüssel 1999, und ich bin auch der Meinung, dass wenn tatsächlich die FPÖ als erste, sagen wir, mit 28% durch das Ziel geht und die ÖVP mit 24%, ob man dann wirklich eisern an der ÖVP daran festhält, unter keinen Umständen mit der FPÖ zu koalieren.
Und der Herbert Kickl, das muss man auch dazu sagen.
Das ist richtig, aber
Karl Nehammer hat das ja immer auch auf die Person Herbert Kickl bezogen.
Aber der Karl Nehammer hat einmal gesagt, wenn der Sebastian Kurz zurücktreten muss, dann geht er auch. Und wie wir jetzt alle wissen, ist, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das ist, glaube ich, in Österreich zum Teil populärer bei Politikern als bei anderen. Und man muss ja auch bei der ÖVP, man kann der ÖVP viel vorhalten, aber die haben ja doch auch ein paar Leute, die sich das, glaube ich, im Detail ansehen. Eine Koalition mit Babler und Meinl-Reisinger. Man muss aufpassen, und das wissen Sie ja selbst, dass man sich dann nicht selbst irgendwann einmal in die Bedeutungslosigkeit koaliert, weil das kommt bei den Menschen nicht gut an, und man wird gewisse Vorhaben, zum Beispiel gemeinsam mit einem Babler, nicht durchsetzen, weil das muss man schon ganz offen sagen. Der Heitzelmann hat es erwähnt, es ist die SPÖ und der Andreas Babler dermaßen weit nach links gerückt. Also das ist nicht mehr die Kernfrage.
Ich würde ja sagen, es ist der Teil der SPÖ von Andreas Babler extrem weit nach links gerückt.
Aber er ist der Parteichef.
Nur man sieht ja jetzt auch im Wahlkampf die Gefolgschaft, die SPÖ bei Andreas Babler zurzeit leistet. Also mir tut der Mann ja fast schon leid. Das ist ja wirklich sehr, sehr endenwollend. Also er kann ja nicht einmal seine eigenen Funktionäre dafür mobilisieren, dass sie für ihn im Wahlkampf laufen. Ich habe sowas noch nie bei einer Partei, und auch die ÖVP ist ja mit ihren Bundesländern und Bünden und so weiter keine homogene Masse, aber die schaffen es dann doch zu mobilisieren. Aber ich habe noch nie sowas gesehen, wirklich, also bei keinem Wahlkampf wie jetzt diese SPÖ, wo ja wirklich der Großteil der Partei, hat man den Eindruck, Andreas Babler schlicht die Gefolgschaft verweigert und da gibt's nichts, da wird nichts organisiert, da werden keine Wahlkampfauftritte organisiert, da steht dann Andreas Babler und redet vor 5 Menschen, das ist wirklich fast ein trauriger Anblick. Aber also die SPÖ an sich, hat man den Eindruck, steht da nicht mehr dahinter.
Ja, auch vom ORF als geschätzte Expertin, die Frau Strobelmann, das ist alles eine russische Missinformation und das ist alles was? Wladimir Putin, der da dahinter steht, hat sich, glaube ich, gestern
oder vorgestern Andreas Babler?
Nein, das also sein Niedergang ist, weil da russische Bots und russische Trolle auf Internet, die machen so negative
Stimmungen. Es gibt ja Fotos, wo Andreas Babler wo steht und er spricht da wirklich vor 7 oder 8 Menschen. Also vielleicht ist das auch gefaked, aber
für Sie richtig sagen, er hat keine Massen vor, er hat ein paar fanatische Gefolgsleute.
Ja, die hat er sicher, aber man hat den Eindruck, der große Teil der SPÖ läuft im Wahlkampf einfach nicht für Andreas Babler. Richtig. Die haben fast diesen ganzen Wahlkampf, man hat das Gefühl, fast gestoppt, das ist zum Erliegen gekommen.
Aber dann, genau wie Sie richtig sagen, das ist die Frage, warum würde ich mich dann als ÖVP an ein sinkendes Schiff ketten wollen? Weil ich, genau wie Sie, so wie es momentan in der SPÖ unter Andreas Babler ist, man versucht eben, wie Sie richtig sagen, man hat in vielen Teilen die Gefolgschaft verloren oder die ist sehr zögerlich. Das heißt, man spielt eigentlich an die, nennt es jetzt mal unter Anführungszeichen, radikalere Gefolgschaft. Aber wenn man dann in der Regierung ist, erwarten sich die natürlich, die ihm die Stange gehalten haben, dass auch deren Ideen umgesetzt werden.
Ja, zu Recht.
Völlig zu Recht. Aber wie würde die ÖVP das dann machen? Weil das sind die Programme momentan dermaßen diametral gegensetzt. Und ich glaube, es war auch eine Umfrage, ich weiß nicht, ob das von Insa war, da bin ich mir sehr sicher, dass es ist jetzt keine Mehrheit, aber von den, also es ist jetzt keine absolute Mehrheit, aber von den möglichen Regierungskonstellationen hat die blau-schwarze Konstellation am meisten Zustimmung. Und das macht ja auch komplett Sinn. Wenn ich eine Mehrheit rechts der Mitte habe, wieso soll ich dann eine links der Mitte Koalition eingehen? Also da muss ja die ÖVP aufpassen, dass man da nicht ein bisschen mit Wählerverachtung, also der Wählerverachtung strafbar macht.
Bernhard Heinzelmeier, Sie waren ja mal SPÖ-Mitglied. Haben Sie sowas schon einmal gesehen, dass man...
Ja,
wer haben Sie das schon mal gesehen? Sie sind noch SPÖ-Mitglied.
Ja. Ich bin nicht mehr SPÖ-Mitglied, aber nur im Burgenland. Also ich habe mich ins Burgenland überstellen lassen, aus Wien ins Burgenland, und da bin ich jetzt SPÖ-Mitglied.
Aber haben Sie sowas, oder ist da meine Einschätzung falsch, weil ich da nicht wirklich wirkliche Insights habe, dass wirklich ein Großteil der SPÖ, Andreas Babler, zurzeit wirklich die Gefolgschaft was kategorisch verweigert. Gut, im Burgenland hatten wir auch noch, das war allerdings ein unglücklicher Wetterzufall, ein Plakat, das Pamela Rendi-Wagner gezeigt hat als Kandidatin für die nächste Nationalratswahl. Also das war lustig, aber wahrscheinlich nicht gewollt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem, die Funktionäre nicht mehr, oder den Großteil der Funktionäre nicht mehr aktivieren zu können, um hier Wahlkampf zu machen. Ist das, also ich habe das so noch nie gesehen, aber Sie haben da wahrscheinlich einen besseren Überblick über die letzten Wahlkämpfe der SPÖ.
Das Problem ist, ja, dass Michael Ludwig den Geist aus der Flasche gelassen hat, ja, aus nicht aus politischen Gründen, sondern weil er eben offene Rechnungen beglichen hat, vor allem mit dem burgenländischen Landeshauptmann. Und jetzt kriegt er den Geist nicht mehr zurück. Ja. Und deswegen hat er auch schon Doris Burris ausgeschickt, ja, eine der letzten in der SPÖ, die noch mehr als 5 Decker Hirn hat. Ja. Das ist eine kluge Frau, sehr erfahren. Und die hat da versucht, irgendwie ein bisschen einmal andere Markierungen zu setzen. Jetzt macht man ihr zum Vorwurf, dass sie den Wahlkampf da mit der SPÖ zerstört hätte, aber in Wirklichkeit zerstört sie ja Andreas Babler auf offener Bühne. Und man hat wirklich den Eindruck, dass die sozialistische Jugend, ja, also diese eine Jugendorganisation, die immer irgendwie ein bisschen weit abseits links der Partei gestanden ist, jetzt ins Zentrum der Partei gerückt ist, und deswegen versuchen natürlich die vernünftigen Kräfte in der SPÖ so eine Art Cordon Sanitaire, um den Babler zu errichten, und ich laufe ja schon innerparteilich auch die Debatten, wie man diesen Irrtum wieder wegkriegt.
Na, gar nicht so einfach, ne? Weil Andreas Babler, es gab ja eine Statutenänderung, es muss jetzt wieder eine Mitgliederbefragung geben, um den Parteivorsitzenden zu wechseln. Also so, ja, so,
sie
so, haben, so einfach.
Das war schon absehbar, dass Babler sich das so zurechtzimmert, weil das Einzige, was man in der SE lernt, ja, das ist die Kunst der Intrige, ja, und die Kunst, sich im Apparat zu bewegen. Ne? Also da ist ja der Blick immer nach innen gerichtet. Man darf nicht vergessen, dass Babler immer den Blick nach innen auf die SPÖ-Struktur gerichtet hat und den natürlich von vornherein schon alles so geregelt hat, dass man ihn möglichst nicht mehr aus dieser Position herausbringt. Und der lebt jetzt, er lebt ja geistig in der Welt des Manchester-Liberalismus. Ne? Also das heißt, weil diese Leute ja nur Marx lesen, ja, und eigentlich nichts von dem lesen, was heute irgendwie lesenswert wäre. Und er lebt in dieser Zeit des Manchester-Liberalismus und versucht jetzt aus der SPÖ eine Klassenkampfpartei zu machen. Und wenn man eine Klassenkampfpartei macht, ja, ohne dass die Realität der Klassenlage so ist, wie man das im eigenen Kopf hat, ja, dann muss man scheitern. Man hat ja ein katastrophales Beraterteam da am Werk, ja, die ja auch alle irgendwie jenseits von Gut und Böse sind. Das heißt, ein vernünftiger Mensch setzt sich ja zu denen nicht mehr dazu. Also ich glaube, in der SPÖ tobt jetzt gerade ein Kampf, ob man wirklich will, die komplett die Bedeutung verlieren will und komplett in eine Richtung geht, wo man irgendwie lächerlich wird, ja, oder ob man das Ruder noch herumreißen kann. Und Babler ist sicher, das muss man ganz ehrlich sagen, der Mühlstein, der dieser Partei an den Hals hängt, und einen wichtigen Punkt, den hat ja auch der Ralf Schönhammer schon erwähnt, Leute wie Natascha Strobel, ja, die haben jetzt in der SPÖ das Sagen, das ist eine Frau, die Verschwörungstheorien verbreitet, jetzt wäre Putin gerade dabei, den Babler zu vernichten. Der Putin wird wahrscheinlich nicht einmal wissen, wer das ist, dieser seltsame Mensch, der da durch Österreich geistert und dem niemand zuhört. Also wenn solche Leute mal in der Partei das Sagen haben, dann ist Alarmstufe rot, und ich glaube, das wird jetzt vielen bewusst, welche Fehler da vor allem von Michael Ludwig gemacht wurden, weil der steht ja jetzt selber da wie ein Trottel, weil der Babler sich ja um nichts mehr kümmert, was von seiner Seite kommt. Und der Nächste, der große Angeschmierte, ist der ÖGB, weil auch auf den ÖGB hört er nicht mehr. Also wenn man einen Stammokap-Sozialisten ja in den Parteivorsitz stellt, dann muss man wissen, ja, dass der dort alle Hebel in Bewegung setzen wird, um sich festzusetzen und die Partei umzudrehen. Ja. Und den Kampf sehen wir jetzt gerade in der SPÖ.
Ja, Michael Ludwig, von dem man wirklich jetzt nicht allzu viel gehört hat in letzter Zeit, hat natürlich auch das Thema, dass er nächstes Jahr Landtagswahlen in Wien hat und jetzt natürlich aufgrund der Vorkommnisse bezüglich der Schulen, Containerklassen, Messerstechereien etc., da jetzt schon ein bisschen Druck auch von Seiten der FPÖ bekommt, die natürlich diese Themen schon relativ lange aufgegriffen hat, die auch die Themenherrschaft in diesem Bereich hat. Wie lange kann er da eigentlich noch ruhig halten, oder wäre er nicht einmal gut beraten, wenn er mit irgendwie rausgeht? Ich meine, bis zu den Nationalratswahlen ist es ja nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich habe zumindest, ich weiß nicht, ob es Ihnen beiden anders geht, von Michael Ludwig jetzt in den letzten Wochen so gut wie gar nichts wahrgenommen.
Nee, ich glaube, man ist einfach bei der SPÖ in Wien ganz speziell, aber auch bundesweit, man ist ein bisschen in Deutschland übrigens genau das Gleiche mit der Ampelkoalition, man ist ein bisschen jetzt in dem Netz gefangen, was man selbst gesponnen hat. Weil im Grunde genommen müsste man alle die Ansätze, die Ideen, die Politiken, die man vertreten hat in den letzten Jahren, müsste man eigentlich alle um 180 Grad drehen, oder wie die Frau Baerböck in Deutschland sagen würde, um 365 Grad. Aber so kommt es einem ja vor. Also man ist vor der Wahl wieder immer zurückgerudert, und dann nach der Wahl kann man sich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, nur ganz kurz, weil das, ich glaube, ist auch, da bietet sich der Vergleich mit Deutschland wieder sehr gut an, weil das gleiche Problem hat Olaf Scholz in Deutschland. Und in der Politik zählen einfach Persönlichkeiten auch, das macht einen Unterschied. Und das Problem, was der Herr Babler hat, ähnlich wie der Schulz, ist, es sind keine Sympathieträger. Jetzt kann man sagen, ich bin auch nicht wahnsinnig sympathisch, aber ich stehe ja nicht zur Wahl, Gott sei Dank. Also das ist ja das Glück.
Also Sie haben den Vorteil, man muss Sie nicht mögen.
Genau so ist es. Mich muss man nicht mögen. Aber als Politiker, sagt man, weil dann kann man zumindest sagen, das ist ja das Trump-Problem. Ich glaube auch, dass das viele sagen, mit der Politik, also von dem Mann kann ich viel anfangen, aber die Persönlichkeit ist halt problematisch. Aber das, was rechts der Mitte gilt, gilt auch links der Mitte. Dass man sagt, also selbst wenn man vielleicht emotional der SPÖ nahestehen würde, glaube ich, für mich war der entscheidende Moment, also wenn mich jemand fragen würde, wo ich glaube, dass die SPÖ, wenn jetzt wirklich in Österreich Österreich, die bei 20%, was eine Katastrophe ist für die Sozialdemokratie, einpendeln sollen. Würde ich sagen, der Moment war, das war eine dieser sogenannten Elefantenrunden mit allen Spitzenkandidaten, wo am Schluss dieser Moment war, wo der Moderator gesagt hat, die Spitzenkandidaten sollen alle was Positives übereinander
sagen. Das war eigentlich die einzige Runde, weil aufgrund des Hochwassers jetzt alles abgesagt wurde. Das war in Salzburg, genau, eine kleine Zeit.
Und es hat jeder alles geschafft, es hat sogar der Freiheitliche geschafft, über den Grünen, es haben alle geschafft, was Positives zu sagen. Nur der Andreas Babler hat es nicht geschafft, irgendwas Positives über den FPÖ-Kandidaten zu sagen. Und das kommt
aber
nicht gut an.
Aber was hat er gesagt dann?
Ja, ich spreche ja gerne im Dialekt, aber nochmal, ich stehe ja nicht zur Wahl. Also, dass halt die FPÖ brandgefährlich ist und dass die Demokratie zusammenschießen. Und also, das übliche, das hysterische Getue, ähnlich wie mit der AfD in Deutschland. Und die Menschen haben, glaube ich, von dem zu Recht die Nase voll.
Weil also Sie glauben wirklich, dass es für ihn nochmal so ein bisschen, dass ihm das nochmal gekostet hat in der Wählerpunkt?
Also wenn er gesagt hätte zum Beispiel, dass wir am Ende des Tages haben wir alle, ist in unser aller Interesse, dieses Land nach vorne zu bringen, das Beste für das Land herauszuholen. Es gibt bei gewissen Themen Meinungsverschiedenheiten, aber man kann auch bei anderen Dingen zusammenarbeiten. Hätte ich, glaube ich, viele Leute zu Hause gesagt, okay, das ist wer, der ist kompromissbereit. Das ist wer, der geht auf die andere Seite zu. Gerade die, Herr Heinzelmeier, glaube ich, weiß da mehr dazu als ich, aber gerade die SPÖ muss aufpassen, weil die SPÖ blutet ja in Richtung FPÖ aus.
Ja.
Wenn ich ein SPÖ-Wähler bin und ich sage dann, ich habe da den Herrn Kickl und da den Herrn Babler. Und das ist nämlich, was die FPÖ relativ, muss ich sagen, sehr gut gemacht hat. Der Herr Kickl ist jetzt auch nicht der, glaube ich, dem die Massen in Scharen zulaufen. Aber er ist in diesem Wahlkampf nicht weniger sympathisch geworden. Das heißt, wenn man dann sagt, okay, ich habe einen Kandidaten, der war eine Unbekannte, der Herr Babler, und dann stellt sich heraus, dass das eigentlich ein bisschen, sagst du jetzt als Österreicher, ein bisschen ein Ungustl ist. Und dann habe ich auf der anderen Seite den eigentlich sehr seriös wirkelt, ein bisschen asketischen Kickl. Ich glaube, dass eben daran wahrscheinlich die Tendenz ist, jetzt, dass ich eher in Richtung FPÖ kippe. Und das zeigen ja auch die Umfragen.
Bernhard Heinzelmeier, sehen Sie das auch so, dass Andreas Babler da mit dieser Schlussrunde doch noch so viele Sympathien verloren hat, wie er offenbar es nicht zustande gebracht hat, irgendwas Positives zu Herbert Kickl zu sagen, oder ist das den Leuten eigentlich egal?
Ja gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Unsympathler muss sich nicht viel Sorgen darüber machen, dass er Sympathie verliert. Und ich glaube, das wäre es Andreas Babler selbst, dass er nicht er kein Sympathieträger ist, ja, sondern er ist eine...
Also ich glaube, ich muss Sie da jetzt belehren oder korrigieren. Ich glaube, dass sich Andreas Babler für sehr sympathisch hält. Ich glaube nicht, dass er das selbst weiß, oder haben Sie ihm das mal mitgeteilt?
Naja, ich habe mit ihm keine Gesprächsbasis, aber ich meine, es wird auch in seinem Haus, wo er wohnt, auch ein Spiegel vorkommen, und da geht er ab und zu dran vorbei, und da müsste ich ja irgendwas sehen, ja. Also, oder hat man die schon alle abgenommen in seiner Umgebung, aber, also ich meine, oder schaut er sich nicht Videos an über seine Fernsehauftritte, also ich weiß nicht, den einen, wo er gefragt worden ist, was er für eine Position zur Tabaksteuer hat, ja, hat er gesagt, da habe ich jetzt gar keine Position mit. Ja, also ich meine, seien Sie mir nicht böse, aber wer so jemanden da zum Bundeskanzler haben will, der dauert jeden Tag Wort, ob ihm mehr Positionierung mitgibt. Ja. Also das scheint auch ein bisschen eine Spontanität, erwartet man sich schon. Er will dann auch wissen, ob er für oder gegen das Rauchen ist oder ob er irgendwie einen Eindruck davon hat, dass das sehr schädlich ist und was das mit dem Gesundheitssystem zu tun hat, da könnte man was sagen. Sagt er nicht, ja. Und man hat auch den Eindruck, der ist verkrampft, verbissen. Ne?
Überfordert, würde ich sagen. Ich glaube, er ist wirklich überfordert.
Überfordert, verkrampft, er hält immer die Faust in die Höhe. Das sind alles so Symbole, die eigentlich in unserer Zeit überhaupt nicht besonders gut ankommen. Ein Spitzenpolitiker mit der Faust, also heute hat man die Faust eher in der Tasche versteckt und zeigt es halt überall rum, so immer bereit zuzuschlagen. Ne? Und er hat einfach nicht diesen Stil, den man heute braucht, weil wenn man ein bisschen einen Stil hat, dann findet man ein paar nette Worte über den Herbert Kickl. Er muss sich da nicht mit ihm ja nicht verbrüdern, aber einfach ein bisschen sympathisch zu reagieren, das wär eigentlich recht, würde recht gut ankommen. Und ich glaube, der Mensch ist den Leuten einfach nicht geheuer. Ja? Und deswegen zieht er die ganze Partei runter, und es ist ihm wirklich gelungen, ich möchte es nochmal wiederholen, die Jugendorganisationskultur der SPÖ ins Zentrum der Partei zu setzen. Nicht? Und das ist total schrecklich. Das ist nämlich, was sich da abspielt, ist, dass ein radikaler, haltloser Idealismus da jetzt am Werk ist, der realpolitisch ja, überhaupt nicht in der Lage ist, an irgendwas anzuknüpfen. Weil, ich meine, der Ralf Schönhammer hat schön gesagt, es gibt Probleme, die die Österreicher gelöst haben wollen. Und ich meine, die erwarten wir vom Babler nicht, dass er in der Lage ist, ja, die Szene am Ippenplatz, die dort im Park sitzt und wo alle Leute, die dort wohnen, sich nicht mehr durchgehen trauen, weil da migrantische Jugendliche Talahons mit solchen Pupillen drinnen sitzen, ja, die Leute bedroht, bestohlen werden, es zu Messerattentaten kommt. Also dem Babler traut man nicht zu, ja, dass er den Ippenpark säubert. Ja, und das traut man eher den Kickel zu. Und wir brauchen halt die Leute, die den Ippenpark säubern und nicht Leute, die irgendwas darüber schwadronieren, ja, dass sie die ganze Welt erlösen wollen, ja, und dass der Klassenkampf wieder erstehen soll. Also das ist, glaube ich, die Problematik der SPÖ. Sie strahlt nicht aus, dass sie dazu in der Lage ist, an der Realität orientierte Politikkonzepte zu entwickeln und umzusetzen.
Ralf Schönhammer, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind, ein Schlusswort. Bernhard Heinzelmeier hat gerade gesagt, man traut es Andreas Babler nicht zu, man traut es Herbert Kickl schon zu. Was macht man mit Karl Nehammer?
Nee, ich glaube, genau was der Heinzelmeier gesagt hat. Also so stelle ich es mir jetzt vor. Ich sage, die Chance, dass es so kommt, ist 50-50. Dass die FPÖ wird die Wahl gewinnen. Vielleicht nicht, ob es jetzt dann haushoch ist oder nicht, wird sich zeigen. Und ich glaube, wenn dann die FPÖ, ich glaube auch, dass der Präsident am Ende des Tages dort die Einsicht hat und dem Stimmenstärksten auch den Auftrag zur Regierungsbildung geben wird. Und wenn es dann zu den Verhandlungen kommt, 2, 3, 4, 6 Wochen später wird man auch bei der ÖVP langsam sagen, naja, wir haben es angesehen und es ist einfach die thematische Übereinstimmung doch mit der FPÖ am größten.
Muss man ehrlich sagen, auch zu Recht.
Tatsächlich ist es auch so. Das hat ja die FPÖ, das muss ja wirklich, meiner Meinung nach, war das ein sehr intelligenter Zug bei der FPÖ. Das Wirtschaftsprogramm hat mir im Grunde so formuliert, das ist ja schon eine Handreichung an die ÖVP. Also da muss ich der
FPÖ gewissen. Wir haben das ja in unserer in Express Live mit Barbara Kolm ein bisschen angeschaut, genau. Und mit einem Vertreter auch der Agenda Austria, wie liberal das Wirtschaftsprogramm der FPÖ ist. Und da hatten ja viele Menschen Angst, dass es eigentlich ein bisschen sozialistisch ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, das ist es wirklich nicht.
Na, die FPÖ ist eine Partei der klassischen sozialen Marktwirtschaft. Ähnlich übrigens auch wie eben die AfD in Deutschland. Und ich glaube, dass das genau die Rezeptur wäre, das ist meine persönliche Präferenz, in dieser Art von Koalition dann diese Dinge umzusetzen. Und am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, man sagt ja, aber sie haben vor der Wahl gesagt, sie werden nicht koalieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es um das Wohl des Landes geht, da bin ich auch nachsichtig, wenn dann nach der Wahl Entscheidungen anders getroffen werden, wie man es vor der Wahl angekündigt hat.
Ja, eine Sendung vor der Nationalratswahl haben wir noch, dann sind wir auch alle drei wieder hier live im Studio und wir haben auch am Wahltag eine Sendung, wo wir das Wahlergebnis analysieren und kommentieren. Ich darf mich jetzt mal soweit bei beiden fürs Kommen und für die Teilnahme bedanken. Und darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken und freue mich schon auf nächste Woche.